Also eine Entscheidung ist ja von naturell her immer eine Abwägungssache zwischen weiß ich genug und auf der anderen Seite, und das finde ich ganz spannend, halte ich die Risiken, die mit dieser Entscheidung einhergehen, für vertretbar. Und das ist es. Also wenn ich vor einer Entscheidung stehe und sage, Mensch, ich habe jetzt tatsächlich nach Pareto so die ersten 80% meines Wissens zusammengetragen und wenn ich diese Entscheidung jetzt treffen würde in die eine oder andere Richtung, das, was dann Worst Case passieren kann, kann ich dieses Risiko greifen, kann ich es managen, kann ich es verargumentieren und dann geht die Reise los.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Entscheidungen sind der Moment, in dem Führung wirklich sichtbar wird. Und trotzdem liegt auf Entscheiderebene oft genau die Entscheidungen am längsten. Nicht, weil niemand zuständig wäre, sondern weil die Hoffnung im Raum steht, wenn wir nur noch etwas besser analysieren, wird die Entscheidung automatisch auch besser. In der Realität passiert natürlich häufig das Gegenteil. Während das Gefühl von Sicherheit langsam steigt, läuft die Uhr, Optionen verfallen, Marktfenster schließen, Teams verlieren Orientierung. Und irgendwann ist nicht entscheidend die eigentliche Entscheidung nur ohne bewusst gewählte Konsequenzen. Genau hier liegt die Spannung. Entscheiden heißt immer, Ungewissheit auszuhalten. In dieser Folge wollen wir deshalb nicht über perfekte Entscheidungen sprechen, sondern über handlungsfähige Entscheidungen. Wie viel Analyse ist genug? Wo endet Sorgfalt und wo beginnt Selbstberuhigung? Und wie gelingt der Spagat zwischen Tempo und Risiko, ohne in Aktionismus zu kippen? Heute zu Gast ist Tobias Lienhardt. Tobias ist Workshop-Experte aus dem Umfeld von Change-Projekten, also genau aus dem Kontext, in dem Entscheidungen nicht nur richtig sein sollen, sondern auch tragfähig, anschlussfähig und umsetzbar. Er arbeitet mit Führungsteams daran, aus Analyseschleifen herauszukommen und wieder handlungsfähig zu werden. Tobias, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Tina, hallo, ich freue mich auch, da zu sein. Ich war gerade ganz begeistert von deiner Kurzzusammenfassung. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, Wahnsinn.
Das freut mich. Wunderbar. So soll es sein, genau. Vielleicht fangen wir einfach an, woran merkt man denn überhaupt, dass Stagnation da ist, obwohl alle irgendwie beschäftigt wirken? Also du hast ja einen guten Blick drauf. Wie merkt man das?
Also tatsächlich mal kurz ist mein Bauchgefühl heraus geantwortet. Ich schnuppere ja gerne in Teams rein und höre mir auch 2-3 Meetings an, bevor wir überhaupt mit der Arbeit beginnen. Und das sind jetzt die Zwischentöne, die ganz oft einen guten Indikator geben. Und zwar kann man sich das so vorstellen, wenn Teams vermeintlich als Entscheidungen arbeiten, dann wird da ganz viel getan, aber an den wirklich wichtigen Ebenen, also KPIs oder Inhalte, die umgesetzt werden, tut sich dann doch wenig. Und es führt dann ganz oft dazu, dass in den Zwischentönen, es wird aggressiver, der Druck steigt. Du spürst, dass die Menschen angespannter werden, dass die Diskussionen öfter mal auch emotional vielleicht oben rausgehen und dass dann auch Vorschläge schnell gemacht werden, die dann aber die Woche drauf wieder in Frage gestellt werden und so weiter. Mhm. Also das sind diese Zwischentöne, wo ein Team wirklich unter Druck sich fühlt und dieser Druck auch gefühlt ansteigt, aber man trotzdem nicht vorwärts kommt. Und das ist eine sehr unangenehme Situation.
Mhm. Wir gehen ja nachher nochmal auf ein Beispiel ein, ja, frage ich dich ja noch dazu, aber vielleicht noch vorab auch, was sind denn die häufigsten Denkfehler von Entscheidern über gute Entscheidungen und welche Konsequenzen haben sie? Ja? Also eine haben wir jetzt schon gerade gehört wahrscheinlich, aber vielleicht gibt es noch weitere Konsequenzen eben. Aber was ist der Denkfehler?
Ja, also ich glaube, das kennt jeder von uns. Wenn wir über wichtige Entscheidungen nachdenken, also die eine gewisse Tragweite haben, ich sage jetzt mal nicht, ziehe ich heute blaue oder schwarze Schuhe an, ne, sondern Entscheidungen, wo du weißt, da hängt was dran, dann ist es oft so, dass wir da ja in uns drin wohnenden Ängste haben, dass das vielleicht zum Beispiel die falsche Entscheidung ist. Ja, dass wir im Hinterkopf immer einen kleinen Sprecher mitlaufen haben, ja, aber was, wenn das andere doch besser wäre? Und je wichtiger solche Entscheidungen sind, umso lauter wird diese innere Stimme, dass wir ja vielleicht die falsche Entscheidung treffen. Und das lähmt uns, ne? Weil das uns immer in diese Situation führt, was, wenn ich es falsch mache? Und du hast es vorhin im Eingang so schön erklärt. Das führt dann zu einer Stagnation und es führt dann dazu, dass der Druck, der Markt an uns vorbeizieht, dass andere Wettbewerber früher Entscheidungen treffen, dass vielleicht eine Führungsebene über uns, dann irgendwann sagt, jetzt reicht's, jetzt entscheide ich. Ja. Mhm. Und das macht die Situation dann immer nur noch schlimmer. Und Antreiber ist eben ganz oft diese tiefsitzende Angst, es könnte die falsche Entscheidung sein. Und sich dessen klar zu machen und damit dann auch aktiv zu arbeiten, das ist auch einer dieser Mechanismen, wie ich schneller, vermeintlich bessere, aber immerhin auf jeden Fall Entscheidungen treffen kann.
Ja. Mhm. Du hast ja jetzt schon gesagt, man hat Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Heißt es, dass eben besonders gerne die Entscheidungen liegen bleiben, wie du gerade sagtest, die besonders hohe Tragweiten haben? Oder gibt es noch andere Entscheidungen, die man gerne liegen lässt, außerhalb der hohen Tragweite? Gibt es noch ein Kriterium, wo man sagt, ach, da drücke ich mich gern drum?
Mhm. Nee, tatsächlich sind es die mit Tragweite. Jetzt ist Tragweite natürlich ein sehr dehnbarer Begriff.
Genau.
Was
ja,
bedeutet
okay.
das denn im jeweils persönlichen Empfinden? Kann es sein, dass es einen Einfluss auf deine direkten, ich sag mal, Erfolgszahlen hat, also dass du zum Beispiel weniger Prämie am Ende des Jahres bekommst oder dass deine Beförderung damit markant wird oder was auch immer. Es kann aber auch natürlich Entscheidungen sein, die aufs Unternehmen sehr kritisch sind, weil jetzt viel Geld auf dem Tisch liegt und es kann sein, dass mit Geld verbrannt.
Aha.
Oder die Reputation, die man verliert, wenn man einen Weg einschlägt, der nachher nicht so gut ist. Das sind alles so Dinge, die hier unter Tragweite reinfallen, vor denen man Respekt hat am Ende des Tages. Ja.
Keine Entscheidung zu treffen birgt ja immer die Hoffnung, dass ich noch mehr Analyse und wenn ich noch mehr darüber nachdenke, wenn ich das reinstecke, die Zeit, dass ich dann eine bessere Entscheidung treffe. Ist ja sehr verführerisch, auch verständlich.
Total.
Man möchte ja keine falsche Entscheidung treffen. Was rätst du denn da hier den Entscheidern?
Vielleicht mal einen Blick in die Wissenschaft. Das ist ganz interessant, dass es da Ausführungen gibt, dass Menschen sich damit befasst haben, wie treffen wir denn Entscheidungen und wann treffen wir die. Und da gibt es insbesondere im Unternehmenskontext, je größer die Unternehmen sind, umso ausgeprägter ist das zum Beispiel. Da gibt es einen Begriff dafür, dass durch Analysen Entscheidungen hinausgeschoben werden. Auf Deutsch sagt man Entscheidungsparalyse, ja, also das Festfrieren durch Analysen. Im Englischen ist es Paralysis by Analysis, so rum. Wobei ich mir durch heute nicht sicher bin, wie man das ausspricht. Da dürfen die englischsprachigen Zuhörer gerne einen Kommentar zurücklassen. In jedem Fall beschreibt dieses Phänomen genau das, was ich vorhin angerissen habe. In hierarchischen Unternehmen hat man oft Angst vor Führungspersönlichkeiten, eine falsche Entscheidung rechtfertigen zu müssen. Und deswegen geht man den vermeintlich leichteren Weg. Man macht doch eine Analyse, man macht nochmal eine Marktumfrage, man rät nochmal 2, 3 Experten, ihre Meinung dazu zu äußern. Und es dauert und dauert und dauert. Und je größer die Unternehmen werden, umso schwerfälliger werden diese Räder, die sich da drehen müssen. Und das kennt, glaube ich, jeder, der in einem Konzern arbeitet, sehr gut.
Mhm.
Ist ja auch oft das, was dann gesagt wird, das sind Startups, viel agiler am Markt unterwegs. Ja, aus gutem Grund. Die haben diese ganz schwerfälligen Entscheidungsprozesse gar nicht. Und wenn man sich das einfach mal bewusst macht, dass dieses nochmal Einfordern von weiteren Hintergrundinformationen für diese Entscheidung dich, ja, Wirkung kostet, das hilft schon enorm. Dafür gibt es eben den Begriff, ne, die Entscheidungsparalyse.
Mhm.
Das ist schon, glaube ich, die erste wichtige Erkenntnis. Vielleicht noch ein Satz dazu. Aus der Perspektive der Mitarbeitenden ist es immer sehr klar. Da ist eine Führungskraft, die macht nichts. Ja? Die müsste doch oder die müsste doch schon lange entschieden haben. Es gilt aber für jeden von uns in der gleichen Form. Ne? Also egal auf welcher hierarchischen Stufe wir stehen, wir spüren das alle gleichermaßen. Also ob es im Privaten ist, keine Ahnung, wo jetzt der nächste Familienurlaub hingeht oder möchte ich meiner Partnerin, meinem Partner einen Antrag machen. Das sind Entscheidungen, die wir gerne mal noch hinauszögern, weil wir dann meinen, oh, wir könnten ja noch mal ein bisschen mehr Informationen zusammentragen.
Mhm.
Der Punkt ist, unser Unterbewusstsein hat, wenn wir es richtig einsetzen, verstehen, sowieso schon lange eine Entscheidung getroffen.
Mhm.
Und manchmal trauen wir uns nicht, darauf zu hören. Manchmal hören wir es gar nicht. Und das ist tatsächlich aber so ein Mittel, das wir anknüpfen können, wo man Methodiken nutzen kann, die das Unterbewusstsein, das ja viel mehr Rechenpower hat, ne, das viel intensiver über Dinge nachdenkt, zum Beispiel im Schlaf, das können wir aktivieren.
Ich finde aber trotzdem noch schwierig zu unterscheiden, wo ist Aufschieben noch rational und wo ist es getarnte Vermeidung. Also wo ist denn die Schnittstelle? Weil ich kann ja auch nicht sagen, da geht es ja dann um was. Ich muss ja ein paar Datenfakten analysieren, um so ein bisschen die Eckdaten zu kennen von dieser Entscheidung. Ja, also ganz ganz nur aus dem Bauch raus ist jetzt sicher nicht deine Empfehlung. Ja?
Um Gottes Willen. Nee.
Genau.
mach erstmal die Hausaufgaben. Ja, klar.
Genau, Hausaufgaben machen, genau. Und dann entscheiden. Aber wie gesagt, wo enden die Hausaufgaben und wo ist es eben Vermeidung oder versuchen, sich hinter irgendwelchen Analysen zu verstecken oder wie auch immer.
Ja. Vielleicht hilft es, wenn wir nochmal einen Blick werfen auf die Arbeit eines sehr bekannten Arbeitstheoretikers. Habt ihr bestimmt alle schon mal von gehört und du auch, Tina, der Pareto, ne? Die Pareto-Analyse oder das Pareto-Prinzip mit der 80-20-Regel. Das gilt grundsätzlich auch für alle Entscheidungen. Okay. Das heißt, wenn wir uns eine Thematik nehmen und dann sagen, wir investieren jetzt mal von heute an bis in den nächsten 10 Tagen, in diese Aufgabe zu analysieren und zu überlegen, was die richtige Entscheidung ist. Dann ist es tatsächlich so, dass das, was in den ersten 20% dieser Zeit, die wir uns gesetzt haben, wir zusammen tragen, immer noch am relevantesten ist für die Entscheidung, die danach zu fällen ist. Das heißt, die anderen 8 Tage, wenn wir jetzt diese 10 Tage bald nehmen, tragen wir dann Informationen und Inhalte zusammen, die statistisch tatsächlich nicht mehr so relevant sind für den Ausschlag Ja oder Nein oder Version A, B oder C. Das ist schon krass. Mhm. Und wenn man das einfach im Hinterkopf hat, dann kann man sich grundsätzlich immer die Frage stellen, hilft mir das, was ich jetzt danach noch an Informationen zusammentrage, tatsächlich einen Schritt weiter? Ich glaube, in der Volkswirtschaft spricht man vom Grenznutzen einer Investition. Mhm. Ja, also was das dann noch ein Stückchen mehr bringt, was ich da jetzt rein investieren muss. Und wir kennen ja auch alle diese Sättigungskurve, ne, so die letzten paar Prozent nochmal rauszuholen, die sind viel, viel teurer als die ersten 80%. Ja. Und das ist einfach der Hintergedanke. Das heißt, wenn du immer vor so einer Situation denkst, ich drehe nochmal eine Schleife, überleg dir sehr genau, was kann ich denn daraus erwarten? Und im Vergleich zu dem, was ich schon alles weiß, ist das jetzt tatsächlich nochmal das Zünglein an der Waage? Oder versuche ich tatsächlich über eine Ausflucht mir dann nochmal Zeit zu erkaufen? Mhm.
Ja. Jetzt ist es ja nur so, dass oft viele Entscheidungen nicht unbedingt allein getroffen werden. Mhm. Was rätst du denn dann eben Entscheidern? Naja, also wie können die eigenen Entscheidungen dann einfach auch weitergetragen werden? Also oft ist es ja so ein Zusammenwurf dann aus mehreren Entscheiderebenen oder auch Kollegen, die mitentscheiden dürfen. Da habe ich ja dann auch nicht unbedingt immer Handhabe, das dann eben den anderen auch entsprechend so weiter zu empfehlen, eben auch mal zum Punkt zu kommen. Also was rätst du denn da? Inwieweit kann man dafür sorgen, ja, dass dann die Entscheidung, die sich richtig für einen anfühlt, auch ja weitergetragen wird? Oder zumindest die anderen auch überzeugt werden, dass sie nicht rumtanzen sollen um die Entscheidung. Ja, vielleicht hast du da noch eine Empfehlung.
Ja, also wenn ich in Teams arbeite, insbesondere mit Führungsteams, dann mache ich in der Regel immer den ersten Schritt. Ich lege offen, wie Entscheidungsprozesse funktionieren, sodass jeder mit nachvollziehen kann, warum jetzt gerade diese Entscheidung getroffen wird und warum es sehr wahrscheinlich unglücklich ist, länger zu warten oder noch eine weitere Analyse zu fahren. Und zwar gibt es da so eine Darstellung, eine grafische Darstellung über eine Zeitachse, was alles passiert, wenn wir über eine Entscheidung nachdenken. Und das ist auch in der Einleitung schon wunderbar zusammengefasst, dass da einige Effekte zum Tragen kommen, wenn wir Entscheidungen aufschieben. Mhm. Und ich versuche das mal auf der Tonspur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenzutragen, was da passiert. Und zwar, wenn wir jetzt unsere Zeitachse vorstellen, dann wird natürlich, je länger wir uns mit dieser Fragestellung auseinandersetzen, die Unsicherheit über die Zeit sinken. Und im gleichen Maße, wie die Unsicherheit sinkt, steigt das Wissen über diese Fragestellung, mit der wir uns auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, trivial.
Ja.
Und jetzt gibt es dazu parallel, und das ist eben das Spannende, 2 Strömungen, die wir uns vor Augen führen müssen. Das ist das, was ich dann solchen Teams klar mache, was da eigentlich gerade passiert, während wir jetzt über diese Entscheidung nachdenken und sie noch nicht treffen. Und zwar gibt es da einmal eine Kurve, die fängt auch ganz unten an, auf der linken Seite, wo die Zeit beginnt, und steigt dann sehr schnell wie so eine S-Kurve an. Und zwar sind das die ökonomischen Risiken. Ja, das heißt, je länger wir mit einer Entscheidung warten, umso höher wird das Risiko, dass der Markt, die Umgebung, eine Führungsetage für mich diese Entscheidung trifft, beziehungsweise die Entscheidung obsolet macht, weil zum Beispiel der Wettbewerb an uns vorbeizieht, weil Gesetze sich nochmal ändern, weil Budget gekürzt wird oder für was anderes ausgegeben, was auch immer. Ja, das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Je länger wir warten, umso mehr passiert im Außen, dass wir nicht selbst beeinflussen, wo das Risiko steigt, dass es für uns unangenehm wird, weil der Markt vorbeizieht und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite passiert noch was anderes. Und zwar, wenn wir extrem schnell eine Entscheidung treffen würden, dann haben wir natürlich ganz oft, und das ist, was wir alle spüren, ein hohes sogenanntes technisches oder sachliches Risiko, weil wir noch nicht viel genug oder nicht genug analysiert haben. Und je länger wir Wissen zusammentragen, umso mehr sinkt dieses technische Risiko, ja, das fachliche Risiko. Wir haben ja alles Mögliche an Infos zusammengetragen, wir sind uns in der Sache sehr richtig. Gleichermaßen aber auch verhält es sich mit dem technischen Risiko mit dem ökonomischen Erfolg. Also wenn wir jetzt in einer Wettbewerbssituation sind und zum Beispiel ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, das erste E-Fahrzeug als Beispiel oder sowas, dann ist es eben so, dass je länger wir warten, der ökonomische Erfolg sinkt, weil jemand statt uns schon den Markt besetzt oder dieses Produkt oder diese Nische oder was auch immer. Ja, und das wird gerne weggeblendet. Ja, wir sehen oft nur dieses technische Risiko, das natürlich sinkt, das ist richtig. Um mal das jedem vor Augen zu führen, wenn man heutzutage ein elektrisches Fahrzeug auf den Markt bringt, was die großen Anbieter in Deutschland ja machen, dann ist es technisch voll ausgereift natürlich. Ja. Als die ersten E-Fahrzeuge, das, was der große Anbieter aus Amerika vor Jahren gemacht hat, auf den Markt gebracht hat, da haben viele geunkt, oh mein Gott, das ist technisch nicht ausgereift. Das mag sein, aber der ökonomische Erfolg oder heute die Marktmacht, die er hat, die ist unbestritten. Ja, und das ist eben dieser Zwiespalt, der da abläuft. Es geht nicht nur um das Wissen, es geht gleichzeitig auch um das ökonomische Risiko, was damit einhergeht, wenn wir zu lange warten.
Ist es dann auch so ein bisschen kulturell bedingt, dass die vielleicht jetzt wir hier in Deutschland auch besonders risikounfreudig sind? Oder wie würdest du das einschätzen, dass wir so einen Perfektionismus an den Tag legen, gleich alles immer perfekt hinzulegen? Oder sollte man sich eben davon auch ein bisschen verabschieden und mehr ins Experimentieren gehen sozusagen?
Ja, also ja klar. Also ich glaube ganz generell gesehen, wir leben ja in sehr unsteten Zeiten und da ist es tatsächlich oft die Erfolgsstrategie, mehr zu experimentieren. Mhm. Aber diese Kultur, ich würde es jetzt nicht aufs Land beziehen, sondern tatsächlich auf Unternehmenskulturen, weil die sind da in dem Fall jetzt maßgebend. Wenn wir in sehr gesetzten großen Unternehmen unterwegs sind, dann ist es da tatsächlich so, dass das, was du beschreibst, also dieses Konservative, erstmal alles gut absichern und die 100%-Lösung in den Markt bringen, natürlich vorrangig da sind, ne, rein aus.
Und wir haben ja auch hohe Qualitätsstandards auch, ja. Genau, also ich meine, das ist natürlich im länderspezifisch dann schon nochmal unterschiedlich, gell? Also wenn die Chinesen da alles schon auf die Straße schicken und bei uns würden sich alle Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
Ja. Ja. Und also, auch die regulatorischen Anforderungen, ja, genau. Ja, also das sagen ja auch viele deutsche Unternehmen. Wir haben so viele Handschellen an, die haben andere alle gar nicht. Ja. Und nichtsdestotrotz soll uns das nicht blenden, ne? Also es gibt viele Ideen, auch insbesondere in Deutschland, wo Unternehmen davor stehen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und die Führungsetage aber die bremsenden Einheiten sind, weil man sagt, nee, wir wissen noch nicht, ob wir das tragen können, ob dieses Risiko auszuhalten ist. Und da gibt es ein extrem bekanntes Beispiel, was du vielleicht auch schon mal gehört hast oder unsere Zuhörer mal gehört haben. Und zwar gibt es heute ein Verfahren, das ist nach dieser Firma benannt, die es erfunden hat. Das ist die Xerographie. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob du vom Fach bist, der Druckerwelt. Nee. und zwar ist das diese Xerographie erfunden worden von der Firma Xerox. Das ist ein Anbieter, den kennt man heute vielleicht hier und da in den Büros, von Kopiergeräten. Und in den 1970er Jahren hat die Firma Xerox in ihrem Forschungszentrum in Palo Alto, in Xerox Park hieß der, ein Produkt entwickelt und intern den Kollegen vorgestellt. Und es war ein Computer mit einem Monitor, mit einer Tastatur und mit einer Maus, wie wir sie heute alle kennen. Und dazu gab es eine sogenannte grafische Benutzeroberfläche. Das heißt, es war eines der ersten Geräte, das dort stand, wo der Bediener mit einer Maus auf einer Oberfläche Menüpunkte anklicken konnte und dann zum Beispiel Druckbefehle oder ein Dokument schreiben und das dann ausdrucken konnte. War eine tolle Erfindung. Die Ingenieure, die das geleistet hatten, waren sehr stolz. Aber, jetzt komme ich zu dem Thema Marktrisiko, das Management hat dieses Produkt vorgestellt bekommen und hat sich zerstritten um die Frage, bringen wir das jetzt raus oder nicht? Weil der Bedenken war natürlich zu Recht. Zu dieser Zeit war Xerox Marktmonopolist beim Thema Kopiergeräte. Und man hatte Angst, wenn dieses Gerät rauskommt, wird das Kopiergeschäft zurückgehen. Und deswegen hat man das Produkt nicht in großer Breite auf den Markt gebracht. Und man hat das bei sich im Entwicklungszentrum ausgestellt, immer wieder Diskussionen drüber geführt. Und zu der Zeit, und jetzt wird es richtig spooky, haben dort zwei junge Männer Besuch vollziehen dürfen, haben sich diese Maschine angeguckt, hatten den Mund fast nicht mehr zubekommen, sind da rausgelaufen, haben sich angeguckt und gesagt, wow, das ist das große Ding. Und für die beiden war klar, wir treffen jetzt hier eine Entscheidung und wir bringen das, was wir da gesehen haben, in ähnlicher Form groß raus. Und heute kennen wir diese beiden Namen. Vielleicht hast du auch schon eine Idee.
Naja, klar.
Genau. Das waren eben zu der Zeit Steve Jobs und Bill Gates. Und die haben diese Erfindung einfach übernommen und groß an den Markt rausgebracht. Und heute ist das ein Lehrbeispiel in den Büchern für aufgeschobene Managemententscheidungen, um einfach klar zu machen, was denn dahinter steht. Mhm. Wichtige Entscheidungen, die sich inhaltlich, sachlich manchmal super spannend anfühlen, haben das Problem, dass sie uns manchmal beängstigen. Ja, wir haben Angst vor der eigenen Courage. Und das sich einfach klar zu machen und zu sehen, welche Chancen haben wir, wie viel Wagniskapital könnten wir denn da draußen verlieren, und dann bewusst damit umzugehen, zu sagen, ja, vielleicht treffen wir diese Entscheidung jetzt trotzdem. Wir gehen das Risiko ein, wir versuchen es, wir gucken, was passiert.
Mhm. Ja. Wenn wir nochmal uns Entscheidung als Definition ansehen, also wie definierst du denn eine gute Entscheidung? Was ist eine gute Entscheidung? Richtig liegen oder handlungsfähig bleiben oder lernen oder wo bewege ich mich da?
Also eine Entscheidung ist ja von Naturell her immer eine Abwägungssache zwischen weiß ich genug, um auf fachlicher Basis den Weg einzuschlagen, und auf der anderen Seite, und das finde ich ganz spannend, halte ich die Risiken, die mit dieser Entscheidung einhergehen, für verhandelbar, also für managebar.
Vertretbar, ja. Mhm.
Vertretbar, genau. Und das ist es. Also wenn ich vor einer Entscheidung stehe und sage, Mensch, ich habe jetzt tatsächlich nach Pareto so die ersten 80% meines Wissens zusammengetragen. Und wenn ich diese Entscheidung jetzt treffen würde in die eine oder andere Richtung, das, was dann Worst Case passieren kann, kann ich dieses Risiko greifen? Kann ich es managen? Kann ich es verargumentieren? Mhm. Und dann geht die Reise los. Dass diese Entscheidung die richtige ist, die beste im Zweifel sogar, die Garantie gibt es nie. Die gibt es überhaupt gar nicht. Und das kann ja auch niemand beantworten. Genau. Ja, und das ist das Witzige dabei. Es gibt keine Glaskugel, wo du siehst, in 2 Jahren zahlt sich das aus. Das funktioniert nicht. Das heißt, es wird immer, und das ist auch ganz entscheidend, ein Restrisiko bleiben. Wenn wir nämlich eine Sache zu Tode analysieren, wie bei dieser Analyseparalyse, dann ist der Drops gelutscht. Wenn wir alles wüssten, dass sich mit einer Entscheidung dann an Konsequenzen ergibt, dann ist es nämlich gar keine Entscheidung mehr, sondern eine sachlogische Konsequenz. Mhm. Das heißt, in der Natur der Sache steckt, dass wir ein Restrisiko tragen müssen und dass wir dieses Risiko einfach managen müssen. Ja, das ist unsere Aufgabe.
Sprech mal gerade über Risiken. Ja. Was für Risiken gibt es denn, wenn ich mich falsch entscheide? Nur, dass ich das nochmal auf dem Schirm habe.
Also in der Sachebene sind es natürlich die diversen Möglichkeiten, was da so passiert. Also ist immer mein Business-Kontext. Es kann einfach ein Wagniskapital sein, dass wir irgendwo investieren und feststellen, es gibt keinen Return. Ja, also das Geld ist weg. Wir haben damit jetzt keinen Umsatz oder keine Kosten gespart. Auf der anderen Seite gibt es Reputationsrisiken. Ja, also es kann sein, wir machen etwas, der Markt lacht über uns, der Kunde ist vergrämt, irgendwas funktioniert nicht gut. Das ist natürlich auch ein sehr wirtschaftlich interessantes Risiko, über das man nachdenken muss. Und dann gibt es noch weitere, aber ich würde mal gerne auf die persönlichen kommen. Wenn wir persönliche Entscheidungen treffen müssen, dann sind das auch für uns ganz nachvollziehbare Risiken, die wir damit tragen. Und da hat die Psychologie 4 Dimensionen rausgearbeitet, die da interessant sind, wenn wir eine Entscheidung treffen, vor was haben wir da tatsächlich Angst, dass das eine schlechte Entscheidung ist. Und das eine ist, man spricht vom Bedauern, dass wir fürchten könnten, die falsche Wahl zu treffen. So dass wir im Nachhinein, also ich gehe jetzt mal ein Jahr in die Zukunft, zurückblicken und sagen, oh Mann, stellen wir fest, es hätte eine bessere Option gegeben. Der Markt hat es anders gemacht oder der Wettbewerber hat es anders gemacht, die haben mehr Erfolg gehabt. Davor haben wir Angst, dass diese Situation irgendwann eintritt. Die muss ja aber nicht eintreten. Ne? Weil trotzdem spürt es jeder, also kann jeder sofort nachvollziehen, was ist, wenn es falsch ist. Und diese Angst vor dem sich selber bemitleiden, dieses Bedauern, die ist einfach in unserer Brust zu Hause. Das ist einfach so. Dann gibt es eine andere Angst, und das ist die Angst der sogenannten Opportunitätskosten. Ja, das heißt, je mehr Möglichkeiten und Varianten ich hätte, eine Entscheidung zu treffen, ob jetzt, keine Ahnung, es geht um Produktlaunch und wir haben verschiedene Varianten, welche Kanäle wir bedienen, dann haben wir zum Beispiel bei 3 Media-Kanälen, die wir bedienen könnten, haben wir eine Auswahl von 1 bis 3. Und wenn jetzt die Auswahl größer wird, wir könnten noch mehr Social-Media-Kanäle bedienen und noch eine Fernsehkampagne machen und dies und jenes und solches, dann wird die Auswahl noch viel, viel größer. Und das Krasse ist, je größer die Auswahl ist, umso höhere Angst haben wir vor den Opportunitätskosten. Also, dass wir aus den ganzen Möglichkeiten, die wir haben, die falsche wählen. Das ist auch ganz spannend. Also, mehr Auswahlmöglichkeiten macht uns eine Entscheidung nicht leichter. Das kennt ihr alle oder kennen wir alle, wenn wir im Supermarkt stehen, zum Beispiel Müsli kaufen wollen oder sowas. Ja. 2 Meter Regal. Eigentlich möchtest du nur irgendwelche Cerealien. Ja. Und das ist in manchen kleinen, ich sage jetzt mal Tante-Emma-Läden, viel einfacher. Mhm. Ne? So 4, 5 Sorten, das war's. Mhm. Das ist auch interessant. Mhm. Also das Bedauern, dass man sich selbst mitleidet, dann die Opportunitätskosten, je größer die Auswahl, umso schwieriger wird es. Und das spüren wir auch in unserer Brust, dass das wehtut. Und dann die Eskalation der Erwartungen. Das hat auch mit der Menge dieser Auswahlvarianten zu tun. Je höher die Auswahl ist der Varianten, die wir tun könnten, umso mehr haben wir diesen, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich kann es selber sehr gut nachvollziehen, haben wir diese Erwartung, da muss doch die optimale Version dabei sein. Ja? Und das ist aber ein Trugschluss. Es gibt nicht die perfekte Option, sondern wir werden eine wählen müssen. Und das ist einfach die, die wir wählen. Ob die anderen da tatsächlich besser sind, das werden wir in der Zukunft sehen. Aber diese Erwartungen, die steigen, je mehr Auswahl wir haben, das ist was wir bewusst uns machen müssen, um damit arbeiten zu können. Also das war der 3. Baustein. Eskalation der Erwartungen, dann hat man die Opportunitätskosten und das Bedauern. Und der 4. Punkt, und das ist was sehr Persönliches. Das ist nämlich der Selbstvorwurf, den wir uns dann machen. Also wer in der Verantwortung steht, kennt es zu gut. Also jeder von uns hat dann bestimmt gewisse Erfahrungen das schon mal gesammelt. Wann immer wir irgendwo eine Entscheidung treffen, kann es sein, dass wenn es schief läuft, wir dann eben nicht hergehen und sagen, die Umstände, das war der und der schuld, sondern wir es selbst sehr gut wissen, ich habe Mist gebaut. Ja, ich habe die falsche Entscheidung getroffen und davor haben wir Angst, uns selbst so ehrlich zu sein und uns klar zu machen, das war ein Fehler. Und diese 4 psychologischen Ebenen, die spielen rein, wenn wir gehemmt sind, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn man die sich jetzt an unsere Zuhörer zum Beispiel einfach mal niederschreibt, diese 4 Dimensionen und sich das jeweils durchspielt und klar macht, dann kann das schon helfen, ja, dann Transparenz reinzukriegen. Will ich mir denn überhaupt Vorwürfe machen? Ist es fair, dass ich mir Vorwürfe mache? Haben wir so viele Auswahloptionen? Ist da überhaupt tendenziell eine perfekte dabei oder ist es eine Mischung, ist es eine Zusammenstellung aus verschiedenen Variationen? Also sich da bewusst damit auseinanderzusetzen, kann helfen, Entscheidungen leichter zu machen. Mhm. Ja, und das sind die Risiken.
Mhm. Nachher gehen wir nochmal auf konkrete Hebel ein und so weiter. Letzte Frage noch, vielleicht allgemein. Wir haben jetzt ein Beispiel gehört, wo zu langsam entschieden wurde oder nicht wirklich entschieden wurde und dass dann der Markt an einem vorbeigezogen ist. Gibt es denn auch ein Beispiel für uns, wo man zu schnell entschieden hat und das dann vielleicht einfach auch ungute Konsequenzen hatte?
Ja, klar. Auch das aus der deutschen Wirtschaft bekannte Beispiele. Jetzt ohne Namen zu nennen, aber es gab, Gott, wie lange ist das her? Das war das in den 90ern, gab es ein Auto von einem deutschen Hersteller mit 2 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer. Ein extrem sparsames Fahrzeug. Das war von den Ingenieuren eine Meisterleistung bis heute und das kam einfach nicht am Markt an. Das heißt, da ist man aktiv ins Risiko gegangen im Management und gesagt, wir wollen dieses 2-Liter-Auto rausbringen, wir wollen das versuchen und der Markt hat es nicht angenommen. Jetzt kann man da grämen und sagen, mein Gott, eben Geld verbrannt und so weiter und so fort. Aber tatsächlich muss man dafür halten, die haben es versucht. Mhm. Und die Lehren, die sie damals daraus gezogen haben, davon nutzt ja das Unternehmen bis heute. Ja, die Technologie, die dafür entwickelt wurde, die ganzen Leichtbaumethoden, die sie in dieses Fahrzeug reingesteckt haben, das sind alles tolle Erfindungen gewesen. Klar, das Produkt an sich war doof. Es kam nicht an den Markt, weil der Markt noch nicht bereit war dafür. Aber dennoch, es war eine gute Entscheidung. Mhm. Also im Nachhinein. Mhm. Das will ich auch als ermutigend mit rausgeben, Wagnis einzugehen und Risiko zu spielen, sofern es natürlich komplett existenzbedrohend ist, ist in der Regel die bessere Version. Weil wir lernen ja durch Fehler, auch da wurde viel gelernt. Und sich da frei zu machen davon, dass es um Leben und Tod geht. Das ist im Business-Kontext sowieso fast nie der Fall. Mhm.
wenn Teams in so Diskussionen sich verlieren sozusagen. Und es geht aber darum, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht auch auf Teamebene jetzt. Wo würdest du dann eben eingreifen als Workshop-Moderator und sagen, okay, stopp, jetzt drehen wir uns hier im Kreis. Es geht eigentlich um die und die Dinge bei einer Entscheidung. Ja, also wie kann man das dann gut moderieren, sage ich mal?
Also den Leuten klar zu machen, dass sie sich gerade im Kreis drehen und vielleicht
genau, also das,
so eine ausflüchtigen Analyse.
Genau, wenn es sich dann, wenn es zu nichts führt, also wenn es dauernd Abers und da Einwürfe und man muss aber jetzt irgendwie zu einer Entscheidung kommen, wie kann man dann vielleicht eben auch, wenn man eben da den Workshop moderiert oder als Entscheider dann eben sagen, hört zu, so gehen wir jetzt weiter. So kommen wir zu einer Entscheidung.
Ja. Ich bin jetzt gerade gedanklich bei einem Team, mit dem ich da gearbeitet habe. Es gibt eine Unterlage, die ich habe, die ist animiert, aber ich versuche die jetzt gerade in Worte zu packen, wenn ich jetzt diese Folie nicht hätte, diese Grafik, die da animiert ist. Und zwar geht es einfach um Folgendes. Also stell dich vor, ihr zwei Hände vor euch, so als Balance, als Waage, und ich lege jetzt auf jede dieser beiden Hände eine Kugel. Und auf der einen Kugel steht die Aussage, Entscheidung bei unvollkommener Informationslage. Und auf der anderen Hand hast du eine Kugel mit der Überschrift Entscheidung bei vollkommener Informationslage. Und jetzt wägt mal ab, wie viele unserer Entscheidungen haben wir denn bei vollkommener Informationslage und wie viele bei unvollkommener? Und tatsächlich kann ich dann auf der Hand, die ich habe, mit unvollkommener Informationslage, die knallt mir auf den Boden, und die ich habe bei vollkommener Informationslage, die gibt's gar nicht. Die löst sich auf wie eine Seifenblase. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ne? Also wenn du alles wüsstest, ist es keine Entscheidung mehr, sondern eine sachlogische Konsequenz. Und das ist der springende Punkt. Ganz oft versuchen die Teams nämlich diese zweite imaginäre Kugel zu erreichen. Wir haben alles zusammengetragen, was wir irgendwie brauchen könnten, um diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Unter der Prämisse, und dann entscheiden wir uns auch. Und das ist der Punkt, das ist ein false friend. Den gibt's eben nicht. Also ihr müsst sowieso irgendwann an den Punkt erreicht haben, wo ihr sagt, okay, jetzt haben wir noch ein Restrisiko und dieses Risiko gehen wir jetzt rein. Mhm. Und jetzt kommen wir zu der Person, die diese Entscheidung trifft. Wenn die Verantwortung nicht geteilt werden kann, und es gibt eine Führungskraft, die das machen muss, dann kann sie das dem Team nochmal sehr deutlich sagen, Leute, es gibt ein Restrisiko. Und an der Stelle könnten wir jetzt intervenieren und sagen, ich habe euch das gerade dargestellt, ich möchte jetzt wissen, was ist das Restrisiko, das wir heute noch sehen oder sehen zu erwarten haben. Beschreibt mir das. Und dann treffe ich diese Entscheidung. Aber es wird eine Entscheidung bleiben. Und einfach den Menschen klar zu machen, dass sie da manchmal Gespinsten hinterherrennen in der Erwartung, dann können sie eine super Entscheidung treffen, das aufzulösen und sagen, nee, das ist ein Geist, den ihr sucht. Mhm. Ja, wir müssen irgendwann abwägen und die Person in der Verantwortung muss dann eine Richtung einschlagen.
Mhm. Tobias, wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass du noch ein kleines Experiment mit uns teilen möchtest. Vielleicht gehst du da nochmal kurz drauf ein.
Ja, sehr gerne. Das passt auch gut jetzt hier rein. Und zwar ein Experiment, was auch mich selbst sehr zum Nachdenken gebracht hat. Wenn wir in Diskussionen stehen und verschiedene Menschen sich ja Varianten eingeschossen haben, ne? Das hast du eben angedeutet, wie kann man intervenieren in so einem Gruppengespräch, dass die einen sagen A, die anderen sagen B. Dass man da auch nochmal offenlegt, was passiert da bei uns im Kopf. Und zwar gibt es da ein kleines Experiment. Und das ist aufgebaut. Ich fühlte mich sofort erinnert an ein Gespräch mit meiner Frau. Also stell dir vor, meine Frau kommt nach Hause und fragt ganz freudestein, stell dir vor, was ich heute ergattert habe. Gucke ich sie fragend an, keine Ahnung, was denn? Ja, ich habe für 110 Euro, habe ich es geschafft. Und dann macht sie die Tüte auf, habe ihr diese tolle Jeans gekauft und dieses tolle Oberteil. So, okay, ja, wunderbar, freut mich für dich. Und, wie viel hast du ausgegeben? 110 Euro. Und dann sagt sie was ganz Spannendes. Übrigens, die Hose war genau 100 Euro teurer als das Oberteil. Was hat also das Oberteil gekostet? Und jetzt, während du mir zugehört hast, Tina, hast du vielleicht eine erste Interpretation der Antwort in deinem Kopf. Das ist eine Zahl, die sich vor deinem Auge ergeben hat. Und bevor du dir sagst, gucken wir uns mal an, was da nicht dahinter steckt. Also auch an unsere Zuhörer. Ja, also meine Frau hatte zwei Teile gekauft, 110 Euro ausgegeben. Und die Hose war 100 Euro teurer wie das Oberteil. So drehen wir es jetzt mal. Jetzt könnte man ja im Kopf haben, okay, spontan, sie hat 110 Euro ausgegeben. Das heißt, die Hose hat vielleicht 110 gekostet und das Oberteil 10, also 120 zusammen. Macht keinen Sinn, ne, weil 110 ist das Gesamtbudget. Also was kostete das Oberteil? Das Oberteil hat also nicht 10 Euro gekostet, weil das wären dann zusammen 120. Und der Punkt ist, es gab da eine Untersuchung, eine Fallstudie mit ganz vielen Probanden. Den hat man genau diese Frage aufgestellt. Also ihr habt zwei Teile gekauft oder deine Frau, dein Partner hat zwei Teile gekauft, 110 Euro ausgegeben für einen Jeans und ein T-Shirt. Die Jeans war genau 100 Euro teurer als das T-Shirt. Was kostet das T-Shirt? Und jetzt haben von den ganzen Befragten, die da drin waren, nur 14% die richtige Antwort gegeben. Die habe ich ja noch gar nicht verraten, ne? Oder vielleicht hast du schon mitdenken können. 14% wäre die richtige Antwort gegeben. Weißt du es schon, Tina?
Nee, ich bin aber auch in Mathe wirklich super schlecht. Also ich würde in Euro sagen, weil 100 Euro, es muss ja irgendwie diese Spanne drin sein. Und es geht ja nur, wenn das T-Shirt 10 Euro. Aber das, wie gesagt, Logik, Mathe-Logik war noch nie meins.
Ja, aber wunderbar, da sind wir mittendrin. Ja, genau. Jetzt pass auf, jetzt wird es noch spannender. Jetzt hat man die gleiche Frage in einem anderen Probandenteam gestellt und gesagt, hey, du hast eine Jeans und ein T-Shirt gekauft, beide zusammen 110 Euro. Die Jeans war 100 Euro teurer als das T-Shirt. Was hat also das T-Shirt gekostet? Jetzt kommt noch ein Hinweis unter die Fragestellung. Achtung, das T-Shirt hat nicht 10 Euro gekostet. Mit dieser Hilfestellung haben nicht mehr nur 14, sondern dann 34% der Probanden die richtige Antwort eingetippt. Das ist schon mal sehr löblich. Und das hat die Wissenschaftler neugierig gemacht. Die haben es noch weitergetrieben. Die haben also die gleiche Fragestellung nochmal einem anderen Team gestellt und haben dann drunter geschrieben als Hinweis, Achtung, bevor du antwortest, überleg mal, ob vielleicht 5 Euro die richtige Antwort für dieses T-Shirt sein könnte, für den Preis des T-Shirts sein könnte. Was würdest du sagen, wie viele haben jetzt richtig geantwortet?
Ja, wahrscheinlich 80%.
Ja. Leider nicht.
Okay.
31.
Ach wirklich? Weniger als
also
jetzt?
Super weniger. Genau. Okay. Weil jetzt kommt ein Effekt rein, dass wir solchen Tipps dann eher misstrauen. Hey, das fühlt sich nicht richtig an. Ja, das widerspricht irgendwie meinem eigenen Bauchgefühl. Warum sagen die sowas zu mir? Tatsächlich ist dann hier die Erfolgsquote runtergegangen auf 31%, also von ehemals 34 auf 31. Und jetzt wird's richtig, richtig spannend. Dann haben sie diese Frage nochmal aufgebaut für die vierte Probandengruppe. Gleiches, ne? 110 Euro ausgegeben, die Hose 100 Euro teurer als das Oberteil. Was kostet das Oberteil? Und dann haben sie drunter geschrieben, die Antwort ist übrigens 5 Euro. Notiere bitte 5 Euro in das Ergebnisfeld. Und jetzt könnte man ja erwarten, dass wie viel Prozent hier die richtige Antwort reinschreiben?
100 eigentlich.
Genau. Es haben leider nur 77% getan. Und das ist krass, also sehr krass, finde ich. Und als ich das gelesen habe, hat mich das wahnsinnig neugierig gemacht, was geht da ab? Mhm. Und auch die Psychologen. Und es kam dann raus, der Hintergrund ist, warum das passiert, dass wir Menschen uns in unsere eigene erste intuitive Antwort verlieben. Und das ist ganz furchtbar. Also es kann gut gehen, es hat aber gleichzeitig eine völlig unsachliche Dimension, weil wenn du in deinem inneren Auge halt eine Antwort hast, die vielleicht nicht die beste ist und auch sachlogisch überhaupt keinen Sinn macht, nämlich 110 und 100 Euro, oh, das 10 hat das Hemd 10 gekostet, dann wirst du dich an diesem Ergebnis festbeißen und auch im wieder besseren Wissens oder wieder logischer Argumente dagegen halten. Und das ist das Krasse dabei. Und das sieht man mal, wie viel Kraft und wie viel Power die Intuition bei unserer Entscheidungsfindung hat. Und das genau auseinanderzunehmen, da kommen wir auf eine ganz spannende Dimension. Und zwar kann man unterscheiden zwischen, ich sag mal, allgemeiner Intuition und der sogenannten Expertenintuition. Das sind zweierlei Dinge. Ups. Und man kann es mal gut festhalten an einem Interview, was es gab zu Magnus Carlsen. Das ist einer der erfolgreichsten Schachspieler der Welt. Den hat man mal gefragt, wie entscheidest du überhaupt, welche Züge du jetzt dann machst? Ja, was da gleich passiert? Und dann hat Magnus geantwortet, oft kann ich einen bestimmten Zug nicht erklären. Ich weiß nur, dass er sich richtig anfühlt. Und es scheint, dass meine Intuition häufiger richtig liegt als falsch. Mhm. Das ist ganz spannend. Das heißt, der erfolgreichste Schachspieler der Welt sagt selbst, er kann viele seiner Züge gar nicht erklären. Er vertraut seiner Intuition. Und an der Stelle muss man jetzt einen Punkt machen. Und um auseinander zu dividieren, was ist allgemeine Intuition und was ist Expertenintuition. Wenn Magnus Carlsen auf seine Intuition vertraut, dann ist das sogenannte Expertenintuition. Das heißt, das, was sein Unterbewusstsein ihm da reinspielt, welcher Zug der nächste und sinnvollste ist, das beruht auf ganz vielen selbstgemachten Erfahrungen mit vielen Fehlern in seiner Karriere und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eine wahrhaftige Expertenintuition. Und die ist zu trennen von der allgemeinen Intuition. Das ist das, was ich gerade in diesem Gedankenspiel drin hatte. Du hast gesagt, du befasst dich nicht so sehr mit Mathe. Ja, okay. Und dennoch kam vielleicht eine erste Intuition, eine Zahl in deinen Kopf. Und die hast du dich sehr wahrscheinlich direkt mal verliebt, sofern du eine Zahl vor Augen hattest. Und nicht das ist das wichtig.
Ja. Verliebt, also beziehungsweise ich weiß ja eben, dass ich oft da auch falsch lag in der Vergangenheit. Also
sehr gut,
ich bin nicht sehr verliebt in meine, zumindest Zahlenintuition, ja.
Also, sehr gut. Ja. Das heißt, dann gelingt ja schon mal ein ganz wichtiges Ding, nämlich die Unterscheidung zwischen allgemeiner und Expertenintuition. Mhm. Und das ist nämlich ganz wichtiger Schlüssel, um da hinzukommen. Das heißt, wenn immer wir vor einer Entscheidung stehen oder auch ein Team, das sich verbeißt in Diskussionen und sowas, denen das auch klar zu machen. Es kann sein, du reitest gerade auf einer Dimension rum, die dir sehr wichtig ist, weil du dich selbst darin verliebt hast. Und den Horizont wieder aufzumachen, zu sagen, lass uns mal kurz auf der sachlichen Ebene ein paar Sachen auseinandernehmen und die Emotionen versuchen beiseite zu schieben. Was passiert denn dann? Und das
nehmen,
ist eben...
Entschuldigung, nehmen die Leute das dann an, wenn du sagst, hey, du hast dich doch sicher verliebt nur in deiner Antwort?
Nein.
Also nein. Wie kann man das denn geschickt rüberbringen?
Ja, das funktioniert nur durch Selbsterkenntnis. Da gibt es auch verschiedene Übungen dazu, um dir mal kurz eine vor Augen zu führen. Da gibt es eine tolle Übung dazu. Du kannst in einer Gruppe ein Sammelsurium an Buchstaben an die Wand schreiben oder im Beamer an die Wand werfen. Und dann fragst du jeden, bevor du das machst, guck dir gleich diese Buchstaben an und notiere dir das erste Wort, was dir dazu einfällt. Und dann gucken die Leute die Buchstaben an. Das ist so ein Buchstabensalat. Ich gebe ihn mal gerade unseren Hörern hier mit. Wer will, kann ja mal gerade das Spielchen mitmachen. Also notiert euch folgende Buchstaben. N, E. Magst du mitmachen, Tina?
Ja, ich mach mit.
Ja? Hast du einen Stift?
Ja, N, E. Ja.
N, E, H, I, R und G. N, E, H, I, R, G. Setze aus diesen Buchstaben ein Wort zusammen. Welches Wort kommt dir da in den Sinn?
Gehirn, mein Gott. Ja,
zum Beispiel.
Ja, genau.
Sehr gut, genau.
Ja.
Da könnte jetzt die Antwort kommen, Gehirn.
Mhm.
Und in der Gruppe, also wenn du im Raum zusammensitzt mit der Gruppe, dann fangen die Leute an, irgendwas rauszurufen. Zum Beispiel ruft dann der Erste, wie bei dir eben auch, Gehirn. Ja, und dann sagen alle, ja, ach stimmt, ja, klar, natürlich. Und irgendwann hast du bei größeren Gruppen, ist die Chance höher, auch jemanden, der dann was anderes ruft. Zum Beispiel, ja, da steht da Hering. Ja, da sind verschiedene Worte drin. Und das Tolle ist und das Witzige ist, was auch immer da gerade passiert, dass da ein Wort vor deinen Augen sich ausbildet aus den Buchstaben, die du da hast, das ist ganz oft ein intuitives Ergebnis. Das heißt, der ein oder andere fängt an, Buchstaben hin und her zu schieben und hast die ersten zwei Buchstaben hast und plötzlich ergibt sich ein Wort vor deinem inneren Auge. Wie magisch. Und welches Wort da tendenziell kommt, das hat mit deinem Erfahrungsschatz zu tun. Das heißt, wenn du Angler in der Gruppe hast, hast du eine große Chance, dass jemand tatsächlich Hering zuerst ruft. Mhm. Bei vielen anderen Probanden ist es das Gehirn. Und das Witzige ist, in dieser kleinen Übung kann man den Menschen klar machen, was da intuitiv bei dir in den Sinn kommt, ist ja unterbewusst hochgespült. Mhm. Und diese Antwort findest du toll. Und damit mache ich oft erstmal nur klar, Achtung, Entscheidungen und Lösungen kommen in der Regel tief aus deinem Unterbewusstsein raus. Nach oben gespült. Und dann kann ich anfangen, dieses Ergebnis, was jetzt da vor dir liegt, zu interpretieren, also zu abzuwägen, ist das jetzt Expertenintuition oder ist es eine allgemeine Intuition, also spontan irgendwie zu diesem Wort halt gekommen ist. Und dazu gibt es einfach drei Leitfragen, die man sich selber stellen kann. Ich glaube, die sind vielleicht auch für unsere Zuhörer ganz hilfreich. Das heißt, wann immer jetzt eine Lösung ansteht oder eine Entscheidung ansteht, habe ich in Bezug auf dieses Thema schon viele eigene Erfahrungen gesammelt. Und jetzt ganz wichtig, Hilfsfrage 1. Diese Erfahrungen, von denen ich da rede, sind es eigene angesammelte Kompetenzen? Also habe ich da auch mal Entscheidungen in die falsche Richtung getroffen, aus denen ich schmerzlich lernen musste? Sind es Dinge, die ich selbst ausgeführt habe und die Konsequenzen getragen habe? Und wenn dem so ist, kann ich denn auch, was mein Bauchgefühl da als Lösung hochgespielt hat, kann ich das interpretieren und verargumentieren, in der ganzen Kompetenz, die ich da habe, oder fällt mir das schwer? Und mit diesen drei Fragen, also habe ich da überhaupt Erfahrung? ist das eigene echte Erfahrung oder ist das was, was ich mir angelesen habe? Ja, das ist das Gegenstück dazu. Mhm. Und kann ich dann auch dieses Ergebnis verargumentieren, kann ich es in den Kontext bringen? Wenn alles drei passt, ich habe Erfahrung, das eigene Erfahrung und ich kann den Kontext erklären, dann hast du eine hohe Chance, dass es eine sogenannte Expertenintuition ist. Ja? Also wie jetzt bei Magnus, du bist Schachspieler, mhm. du hast Erfahrung gesammelt, du weißt doch, was nicht funktioniert, deswegen hast du da gelernt, das ist der falsche Weg. Und du kannst, wenn du diese Entscheidung triffst, erklären, was danach passieren wird. Und wenn du das hast, dann hast du eine gute Chance, dass du jetzt entweder mit allen Waffen ins Gefecht gehst und diese Lösung verteidigst oder auch sagst, ich glaube, ich gehe einen Schritt zurück. Ich lasse den anderen den Vortritt, die sich da besser auskennen. Mhm. Das kann eine Hilfe sein, ja.
Das ist ja schon mal sehr, sehr wertvoll, ja, diese Leitfragen sich zu stellen und zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Intuitionsstufen, sage ich mal, oder Bereichen. Gibt es sonst noch was, was du uns mitgeben kannst, dass wir dafür sorgen, eben entweder nicht stecken zu bleiben oder eben dann eben wertvolle Entscheidungen oder handlungsfähige Entscheidungen zu treffen?
Ja, also es gibt einen viel einfacheren Trick, um schnell Entscheidungen herbeizuführen. Und die nutzt auch das Unterbewusstsein, aber auf eine viel elegantere Art. Das ist tatsächlich die Münzwurfmethode. Also sie funktioniert natürlich dann gut, wenn du A oder B Auswahl hast. Aber das ist tatsächlich einer der schnellsten Wege, um die eigene Intuition anzuzapfen und überhaupt zu gucken, gibt es da was, einen Resonanzraum bei mir. Du hast was ganz Einfaches. Du möchtest ein neues Auto und die Frage ist, kaufe ich das oder lease ich das zum Beispiel? Mhm. Und da bist du nicht so richtig sicher, könntest alles Mögliche durchrechnen und auf Finanzbasis die günstigste Variante durchrechnen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der nachher den Euro gar nicht zweimal umdreht, sondern sagt, ich fühle mich mit dem einen oder anderen besser. Und jetzt kannst du hergehen und sagen, ich mache einen Münzwurf dazu. Ja, also Kopf bedeutet, ich lease, Zahl bedeutet, ich kaufe dieses Fahrzeug. Und jetzt schnippst du diese Münze, guckst dir das Ergebnis an und was auch immer es jetzt zeigt, du machst das dann so. Ja, das ist das Spiel dahinter. Also, da kommt jetzt ein Ergebnis, die Entscheidung ist gefallen, die Münze hat für dich entschieden, ich kaufe dieses Fahrzeug. Und in dem Augenblick passiert jetzt was in deinem Körper. Dein ganzes System reagiert. Wow, ich kaufe jetzt dieses Auto. Und jetzt spürst du, fühlt sich das gut an oder hast du Angst davor? Und dieses Gefühl, was da aufsteigt, das ist diese Intuition, die in uns hochkommt, weil dann das System, also Gehirn, Körper, verstanden hat, wir gehen jetzt in die eine Richtung. Und dann reagiert dein Unterbewusstsein entweder positiv oder negativ. Und dann kannst du dich nochmal umentscheiden. Aber der Punkt ist, wir müssen unser System, dem Bewusstsein vorgaukeln, wir gehen jetzt eine Richtung. Und wenn das Gefahr bedeutet, dann werden wir uns extrem schnell unwohl fühlen. Oh Gott, Auto kaufen. Nee, ich mach's doch andersrum. Ja. Aber so kannst du dir selbst helfen, schneller eine Entscheidung zu treffen.
Wobei ich hier noch dann einwerfen möchte, wo unterscheide ich denn, ist das jetzt meine normale Intuition und die Experten-Intuition? Weil wir befinden uns hier im Business-Kontext. Ja, also jetzt in dem Fall beim Autokauf, klar, da ist es jetzt eine vielleicht nicht so komplexe Entscheidung, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, ein Projekt zu starten oder auch nicht, und ich werfe die Münze,
ja,
weil es vielleicht wirklich zwei gangbare Wege gibt für dieses Projekt. Ja. Und dann kommt bei mir eben Gefahr, das Gefahrgefühl hoch. Dann kann es ja immer noch sein, ich bin in dem Bereich nicht Experte genug und vielleicht mein Gefahrgefühl ist nicht valide sozusagen.
Ja, genau. Da helfen dann diese Leitfragen, die ich vorhin mitgegeben habe. Ja,
die mache ich dann, würde ich dann vielleicht am Anschluss.
Die machst du dann danach, genau.
Okay, alles klar.
Genau, sorry. Vorausgeschickt hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, die Intuition anzuzapfen ist gar nicht so einfach. Ja, weil wir ganz oft in dieser Gedankenroutine gefangen sind, das und das und das und gegeneinander abzuwägen. Und es gelingt uns gar nicht, diese intuitive Power anzuzapfen. Und das kannst du eben mit dieser Münzwurfmethode machen.
Okay, also das wäre quasi der gute Anstoß, um einfach mal an die Intuition ranzukommen. Und danach kann ich mir die Leitfragen stellen. Bin ich quasi Experte genug in dem Bereich, dass ich das wirklich auch der Intuition da hier vertrauen kann, ja?
Ja, genau. Und um alle, die sowas belächeln, vielleicht ist ja gerade eine Zuhörerin oder ein Zuhörer bei uns, es gibt immer wieder tolle Untersuchungen dazu, wie die ganzen Finanzgurus, die in den Aktienmärkten aktiv sind, nicht besser sind wie jemand, der Dart werfen würde, in welche Aktien investiere ich oder also ein Zufallssystem nutzen würde. Das ist schon krass, sich dessen klar zu werden. Ne?
Dass das, ja, dass eben das Wissen nur bedingt immer zum richtigen Ergebnis kann. Fühlt. Ja, genau.
Vielleicht noch, Tina, bevor wir hier einen Punkt machen, einen letzten Tipp für all diejenigen, die jetzt Entscheidungen zu treffen haben. Grundsätzlich, um diesem Problem der Entscheidungsparalyse auszuweichen. Jede Entscheidung, die ich treffen muss in meinem Leben, hat ein Verfallsdatum. Und sie hat sogar ein Zeitfenster, in dem sie getroffen werden muss. Und da hilft es tatsächlich, wenn man sich einfach mal so ein bisschen umguckt, was sind denn typische Zeiträume, die man gibt oder die einem gegeben werden, wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Und der Tipp dabei ist, jede Entscheidung braucht ein Zeitlimit, ganz grundsätzlich. Also wenn du jetzt rausgehst und du möchtest Schuhe kaufen, stehst im Laden, dann ist das Zeitlimit mindestens die Ladenöffnungszeiten dieses Schuhgeschäfts. Sehr wahrscheinlich aber eher der Blick auf die Uhr, oh, ich muss nachher noch Lebensmittel kaufen und kochen und sonst irgendwas. Es gibt sowieso ein Limit. Und jetzt musst du dir einfach dieses Limit sehr bewusst setzen und es tendenziell ein Stück zu kurz machen. Ja, weil, Achtung, Pareto, ne, lieber ein bisschen kürzer die Zeit, damit ich schnell abwäge und die wichtigsten Sachen mir einfach bewusst mache. Und dann auch bereit zu sein, einen Fehler zu akzeptieren. Und jetzt gibt's für diese Entscheidungszeiträume, gibt's so, ich sag mal, Daumenregeln, was man dann nutzen kann. Wie lang gibt man sich Zeit, um über gewisse Sachen nachzudenken? Und fangen wir mal mit der Sache an, die wir alle kennen. Wenn es so kleine, mittlere Entscheidungen sind, also kleine im Sinne von, das Problem ist danach vielleicht immer noch da, aber es ist ein Stückchen kleiner oder ein Stückchen größer oder ein Risiko, das ich eingehen kann, das fühlt sich einfach nicht gut an, aber sonst passiert nichts, dann sind es in der Regel Entscheidungen, die du noch am selben Tag oder spätestens einen Tag danach treffen solltest. Das ist das Typische, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Mhm. Ja. Wenn es größere Entscheidungen sind, also mittlere Komplexität, mittlere Dramatik, was danach so passiert, dann sollte dieses Limit, was du dir setzt, so ungefähr eine Woche sein. Ja, im Business-Kontext sind es 5 Arbeitstage, im privaten Umfeld wirklich vom Sonntag bis Sonntag. Dazwischen könntest du dann nochmal eben, sind wir privat, ein paar Gespräche führen mit Leuten, denen du wirklich vertraust oder Menschen, die da vielleicht Erfahrung haben in dem Kontext. Wenn es ein Unternehmenskontext ist, sprichst du mit dem Fachbereich oder mit nochmal 2, 3 wichtigen Stakeholdern, die damit zu tun haben. Aber das sind so, diese Woche ist ein gutes Mittelmaß für Entscheidungen, die jetzt nicht kriegsentscheidend sind, aber die wichtig sind, dass wir sie fällen. Und indem ich mir einfach diese Woche blocke und einen Reminder mache, nächste Woche gleicher Tag, fällt jetzt diese Entscheidung, baue ich mir auch diese Entscheidungsnot auf, das wirklich durchzuziehen und alles zusammenzutragen, was ich brauche. Und erst dann gibt es noch die dritte Dimension, also richtig große, sehr komplexe, extrem wichtige Entscheidungen unternehmensstrategischer Natur oder als Privat, Hauskauf oder sowas. Da sollte dieser Zeitraum auch nicht unendlich gedehnt werden, sondern es sind maximal 3 Wochen, so ungefähr, dass man auch in dieser Zeit sich dann nochmal die wichtigen Stakeholder ranholt, vielleicht das eine oder andere sich selbst nochmal aneignet, an Wissen, das man sich reinholt. Aber auch dann ist gut. Ja, und wenn ich jetzt an mich selber denke, Haussuche, Hauskauf, das hat sehr, sehr lange gedauert bei uns. Aber als wir dann eine Immobilie gefunden hatten, die uns gefallen hat, dann war im Prinzip, als wir aus dem Haus, aus der Besichtigung raus sind, ins Auto gestiegen sind, haben wir uns angeguckt und zugenickt. Mhm. Und eigentlich war klar, wie wird's dann wohl? Ja, wo wir davor monatelang immer über andere Immobilien nachgedacht haben. Mhm. Manchmal passt es dann auch ganz gut. Ja, also 3 Zeitstufen, einmal drüber schlafen, das ist 48 Stunden maximal, dann eine Woche für etwas komplexere Aufgaben und maximal 3 Wochen für hochkomplexe Entscheidungen. Mhm. Und jetzt zurück zur Realität. In vielen Business, Großbusiness-Unternehmen sind 3 Wochen für die ein oder andere Entscheidung schon super schnell.
Ja, tatsächlich.
Das ist die bittere Fall. Realität. Mhm. Ne? Und genau, und sich dessen einfach klar zu machen, dass man da richtig Speed aufbauen kann, wenn man auch schon diese 3 Wochen nutzen würde. Ja.
Sehr schön. Tobias, falls du nicht noch irgendwie einen Megatipp jetzt für uns hast, den du uns unbedingt noch mitgeben musst, würde ich sagen, wir haben soweit jetzt die wichtigsten Fragen geklärt. Sonst können wir das auch noch nachreichen, dass wir das irgendwie noch in die Shownotes mit reinpacken, wenn du noch irgendwie im Nachgang eine tolle Idee für uns hast. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal für deine Zeit und die wirklich, guten Einblicke in das Thema Entscheidungsfindung und Entscheidungen treffen und ja, wie man sich da aufstellt am besten. Und ja, vielleicht ein letzter, finaler Satz, den du uns mitgeben möchtest.
Oh ja, gerne, danke. Ja, vielleicht die Grundhaltung, die ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da geben möchte. Entscheidungen fühlen sich manchmal schwer an und das ist nicht leicht, diese Ängste zu überwinden und die beste Entscheidung zu treffen. Aber seht es mal von einer anderen Perspektive. Wir sind in einer tollen Situation. Wir können Entscheidungen treffen. Es wird uns nicht immer alles vorgegeben, sondern wir haben einen Freiheitsgrad. Und diese Freiheit zu besitzen, das haben Generationen vor uns erkämpft. Das ist ein Gut, das wir nicht leichtfertig verspielen sollten. Und deswegen genießt das. Trefft Entscheidungen. Seid euch bewusst, das kann auch die falsche sein. Aber geht diesen Weg, lernt und trefft Entscheidungen mit einem leichten Lächeln im Gesicht.
Sehr schön. Vielen Dank, Tobias. Ja. Dann hoffentlich bald auf ein neues und alles Gute dir.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.